Schöner Morgen, Ostermorgen. Ich freue mich, dass ich diesen Ostersonntag, Ostermorgen mit euch verbringen darf. Jetzt hilft mir die Technik da gerade nochmal. So. Danke. Staune ja auch ein bisschen über das Vertrauen, das der Simon mir entgegenbringt, für so einen wichtigen Gottesdienst mich einzuladen. Aber herzlichen Dank. Ich möchte mich kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Eckehard Strudowski, bin eigentlich Nachbar von euch, wohne gerade zwei, drei Häuser. Sind es drei Häuser, Philipp? Ich glaube, gell? Drei Häuser nebendran. Seit vielen Jahren bin eigentlich, was soll ich sagen, Buchhändler von Beruf gewesen, war viele Jahre in der christlichen Buchhandlung, in der Alpha-Buchhandlung in Lörrach, war in Brunn Verlag, später Fontis Verlag in Basel, und den Büchern bin ich treu geblieben. Mittlerweile versende ich mit einem Antiquariat noch Bücher so in die ganze Welt. Ich bin verheiratet, wir haben zwei Kinder, alle weit weg. Ja, das ist so zu meiner Person. Wer noch Fragen hat, kann mich hier nachher gerne ansprechen. Ich möchte noch einmal kurz still werden und beten vor der Predigt. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir Ostergottesdienst miteinander feiern dürfen. Wir wissen um die Botschaft deiner Auferstehung. Und wir haben das auch selbst erlebt, in unserem eigenen Leben erfahren. Danken dir, dass du dein Wort an uns richtest, und wir bitten dich, dass du heute uns verstehen hilfst, was du uns sagen willst. Amen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man eingeladen wird, einen Ostergottesdienst zu halten und da die Predigt zu halten, denn viele von euch haben schon so viele Ostergottesdienste miterlebt und kennen die Osterbotschaft sehr gut. Und eigentlich weiß man das alles. Aber ich will es trotzdem wagen. Ich habe einen Text dazu ausgewählt. Eine Geschichte, die in den verschiedenen Evangelien vorkommt. Jeder, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, jeder der vier Evangelisten hat diese Geschichte aufgeschrieben. Ich lese sie in Johannes Evangelium Kapitel 19 ab Vers 38. Als das geschehen war, diese Ereignisse am Kreuz, als das geschehen war, da bat Josef aus Arimathäa Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger von Jesus, aber nur heimlich, weil er vor den führenden Männern Angst hatte. Pilatus überließ ihm den Toten, und Josef ging und nahm ihn vom Kreuz ab. Auch Nikodemus, der Jesus anfangs einmal bei Nacht aufgesucht hatte, kam dazu. Der brachte ungefähr 100 Pfund Myrrenharz mit Aloe. Die beiden nahmen den Leichnam von Jesus und wickelten ihn mit den Duftstoffen in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Nahe bei der Stelle, wo Jesus gekreuzigt worden war, da befand sich ein Garten. Darin war eine neue Grabkammer, in der noch nie jemand gelegen hatte. Dort hinein legten sie Jesus, weil es für die Juden der Vorbereitungstag auf den Sabbat war und das Grab in der Nähe lag. Soweit dieser Text. Wenn wir die Paralleltexte in den anderen Evangelien dazu nehmen, erfahren wir noch ein kleines bisschen mehr über diesen Josef. Er war ein Angehöriger des Sanhedrin, des Hohen Rates, also einer der wirklich ganz führenden Männern im Volk Israel. Er war ein reicher Mann. Er hatte sich eigentlich wohl mit dem Gedanken auf seinen eigenen Tod dieses Felsengrab aushauen lassen oder gekauft, wie er immer, es gehörte ihm, war eigentlich für ihn gedacht, aber er hat es hier Jesus zur Verfügung gestellt. Und er ließ dann einen Grabstein vor dieses Felsengrab machen. Einige der Juden gingen dann auf Pilatus zu und sagten, dieser Jesus, der hat irgendetwas gefaselt von, dass er wiederkommen will und so weiter. Und damit die Jünger dann nicht, seine Jünger nicht einen Unfug machen und irgendwelche Storys erzählen, stellt doch besser Wächter noch davor. Also das ist so diese Rahmengeschichte. Josef von Arimathea, ein heimlicher Jünger, wird er genannt. Hier im Zusammenhang mit Nikodemus. Nikodemus kennen wir vielleicht aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, wo der Nikodemus auch heimlich bei Nacht gekommen war und Jesus angesprochen hatte, guter Meister, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist, und führt dann ein theologisches Gespräch mit ihm. Auch er so ein heimlicher Jünger. Was ist ein heimlicher Jünger? Also ich habe den Eindruck bekommen, ich war viele Jahre unterwegs mit der Verkündigung als Kinder- und Jugendmissionar, als Jugendevangelist, war in vielen Gemeinden, habe viele Gottesdienste besucht oder selbst gehalten. Und ich habe manchmal den Eindruck, ich habe viele heimliche Jünger getroffen und kennengelernt. Ein heimlicher Jünger, da denke ich an Menschen, die eigentlich ganz angetan sind von diesem Jesus. Ich nehme an, dieser Josef aus Arimathea, der hatte eine hohe Meinung von Jesus. Er hatte wohl manche Predigten von Jesus vielleicht selber angehört, war irgendwo am Rande, ein bisschen unauffällig dabei gesessen. Er hatte manche Wunder vielleicht miterlebt, vielleicht vom Hörensagen davon erfahren. Er war keiner, der über Jesus gespottet oder über ihn hergezogen hätte. Und ich habe den Eindruck, es gibt auch heute noch viele Menschen, die eigentlich durchaus eine hohe Meinung haben vom Christsein, vom christlichen Glauben, von Kirche. Wenn jemand das ernst nimmt, das imponiert ihnen, das finden sie durchaus ehrenswert. Und vielleicht auch manche von euch, die haben, so war es bei mir eigentlich eher nicht, aber die haben vielleicht schon von klein auf immer biblische Geschichten gehört, gelesen, damals noch Kassetten gehört oder CDs mit den biblischen Geschichten, wie man so sagt, christlich sozialisiert. Es gab eigentlich nie eine Zeit in ihrem Leben, wo sie in gewisser Weise nicht an Gott, an Jesus geglaubt hätten. Und was wirklich Schlimmes haben sie auch nicht angestellt, hätten sie gar nicht gedurft in der vielleicht strengen christlichen Familie. Was heißt für so einen Menschen Glauben? Ja, man ist so ein Jünger, so ein heimlicher Jünger. Man spottet nicht, man lästert nicht, man lässt es alles stehen. Und wenn hier vorne Bibelverse erwähnt werden, ja, an den kann ich mich auch erinnern, kenne ich. Solche, die schon als Kinder in der Kinderstunde dabei waren, ich hatte solche oft, wenn ich Kinderstunden gehalten habe, wo der vorne die Geschichte erzählen will, zwei Sätze sagt und schon geht die Hand hoch, ja, die Geschichte kenne ich. Wenn es positiv rüberkommt oder sonst vielleicht auch, kennen wir schon. Wir kennen das, wir wissen das, wir sind damit vertraut. Ein heimlicher Jünger. Josef, ein heimlicher Jünger. Nikodemus, ein heimlicher Jünger. Und dann kommt dieser Nikodemus zum Beispiel in der Nacht zu Jesus und will einfach noch mal ein bisschen was genau wissen und seine Fragen beantwortet bekommen. Als ich frisch zum Glauben gekommen bin vor knapp 100 Jahren oder so ungefähr, da hatte ich einen Patenonkel, der war sicherlich nicht Christ in unserem Sinne. Aber er fand es ganz interessant jetzt, was ich in meinem Leben getan hat. Und dann saß er mal einen ganzen Abend mit mir zusammen und hat Fragen gestellt. Alle möglichen Fragen. Das fing also an bei dieser eigentlich fast albernen Frage, wo nahm der Kain seine Frau her? Und dann kam eine Frage nach der anderen. Und sobald ich die beantwortet hatte, so gut ich es damals eben vermochte, da kam die nächste Frage angeschossen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich will er so ein bisschen mich testen und er möchte schon diese Fragen stellen, aber es geht ihm nicht darum, jetzt für sich eine Wahrheit zu erfahren. Es geht ihm einfach um ein interessantes theologisches Gespräch. So ähnlich stelle ich mir den Nikodemus vor, als der in der Nacht zu Jesus kam, auch ein heimlicher Jünger. Und Jesus ihm dann sagt, Moment, eins fehlt dir. Das Entscheidende fehlt dir. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, innerlich ein neuer Mensch wird, im Glauben diesen Schritt tut, dann nützt ihm seine ganze äußerliche Frömmigkeit nicht. Ein heimlicher Jünger. Ein heimlicher Jünger, ich denke auch an den, der in der Bibel oft genannt wird, der reiche Jüngling, der zu Jesus gekommen ist und der auch eine hohe Meinung von Jesus hatte und sagte, guter Meister, und Jesus unterbricht ihn gleich und sagt, was nennst du mich einen guten Meister? Niemand ist gut als Gott allein. Also einen guten Meister gibt es eigentlich nicht. Entweder, wenn ich gut wäre, wenn ich wirklich ein guter Meister wäre, dann wäre ich Gott. Und er redet mit ihm und der junge Mann sagt, die Gebote, die habe ich alle gehalten. Interessant für mich an der Stelle ist, dass Jesus nicht sagt, du Heuchler, kein Mensch kann alle Gebote halten. Was bildest du dir eigentlich ein? Sondern es heißt da, Jesus liebte ihn. Jesus sah, der meint es ernst und ehrlich und ist bemüht. Aber dann muss er auch dem sagen, eins aber fehlt dir. Du hängst dein Herz an die falschen Dinge. Geh, lass deinen ganzen Besitz los, verkaufe, was du hast, folge mir nach. Hier Josef von Arimathea, ein heimlicher Jünger. Er wusste viel, er kannte das, er hatte eine hohe Meinung von Jesus, er war sogar bereit zu spenden, zu opfern. Das Grab, das er eigentlich für sich ausersehen hatte, das stelle ich diesem Jesus zur Verfügung. Auch der Nikodemus hier brachte für viel Geld so Salböle und Kräuter und so weiter, die man brauchte, in großer Menge. Ja, ich habe Menschen kennengelernt, die haben diese hohe Meinung. Die sind auch bereit zu spenden. Die sind auch dabei, nicht nur im Ostergottesdienst, vielleicht auch sonst, regelmäßig beim Gottesdienstbesuch. Aber sie haben es nie gewagt, diesen letzten Schritt zu Jesus zu tun, sein Jünger zu werden. Dieser Josef von Arimathea hat sich nie klar zu Jesus bekannt. Ich weiß nicht, wie eure Situation ist. Ich hatte eine Freizeit zu halten und da war ein junges Mädchen dabei aus einer christlichen Familie, auch die Familie, gläubige Familie, hatte diesen Ruf und ich wusste auch von den Eltern, dass die wirklich im Glauben Jesus nachfolgen. Und an einem Tag nach einer Bibelarbeit, die ich gehalten habe, da kam sie anschließend zu mir und sagte, ich habe das immer alles gehört, aber ich bin der eigenen Entscheidung immer irgendwo ausgewichen. So den letzten Schritt, da habe ich mich immer gescheut. Heute, Heute kann ich nicht mehr ausweichen. Heute ist für mich der Tag. Wir wissen nicht, wie es mit dem Josef weitergegangen ist. Nach der Auferstehung, an Pfingsten, nach dem Pfingsttag, in der Zeit der ersten Gemeinde. Ob Josef dann immer noch ein heimlicher Jünger geblieben ist oder ob er sich dann auch dazugestellt hat zu der ersten Gemeinde. Ob er auch dabei war bei den vielen, die dort zum Glauben gekommen sind, die der Herr zur Gemeinde hinzufügte. Es wäre so schade, wenn jemand ein Leben lang gehört hat, dabei ist in der Kinderstunde, im Kinderferienclub, im Jugendkreis, im Gottesdienst, in der Gemeinde, sich selber ein bisschen mit einbringt, aber wenn man wirklich nachfragen würde, weißt du, dass dein Erlöser lebt, wie wir es vorhin gesungen haben, kannst du das von dir sagen? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich gehöre wirklich zu ihm. Habe ich diesen Schritt getan? Prüfen wir uns. Ich denke, dieser Ostersonntag ist eine gute Gelegenheit, sich zu fragen, Herr Jesus, stehe ich ganz auf deiner Seite? Es ist eine Sache, hier im Ostergottesdienst zu sitzen in der Gemeinde, wo alle mit singen und mit sich freuen und das bezeugen und bekennen. Aber wie schaut es dann aus am Dienstag nach Ostern, wenn der Alltag wieder anfängt? Am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, in der Verwandtschaft, wo man vielleicht der Einzige ist, der überhaupt einen Gottesdienst besucht, stelle ich mich dann auf die Seite Jesu? Da möchte ich Mut machen, auch sich zu prüfen, Herr, auf welcher Seite stehe ich wirklich? Und ein zweiter Gedanke, da war dieser Stein. Und jetzt gehe ich zu den Frauen. Am Sonntagmorgen, da kamen die Frauen ganz früh und wollten zum Grab. Sie wollten auch irgendwelche so Grabspezereien, so Salben und so weiter zum Grab bringen und dem verstorbenen Jesus noch etwas Gutes tun. Aber sie hatten ein Problem. Das war ihnen schon unterwegs klar. Wir kommen an diesen Jesus gar nicht wirklich dran. Da ist ein Stein im Weg. Die Frauen wussten noch nichts von der Auferstehung. Sie konnten nicht an die Auferstehung glauben, weil ein Stein im Weg war. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die ein Stück weit glauben, so wie dieser Josef hier, die ja manches für durchaus gut halten, was Jesus getan hat. Er war ein Mann, der sich um die Außenstehenden, um die sozial Schwachen gekümmert hat, um die Randfiguren, um die Ausgestoßenen. Er hat Menschen gespeist, er hat Menschen geheilt und er hat gute Sachen gesagt, dann kennt man oft die Bergpredigt. Aber dieser letzte Zugang zu diesem Jesus als Auferstandenen, sagen zu können, ich weiß, dass Jesus Christus lebt, wie es in einem Lied heißt, willst du wissen, woher ich weiß, dass er lebt? Er lebt im Herzen mir, kann ich das bekennen? Das fehlt vielleicht. Da ist so dieser Stein im Weg. Und Leute, dieser Stein, der hat viele Namen. Es gibt heute viele solcher Steine, die dem Glauben im Weg stehen wollen. Das ist für manchen die Wissenschaft. Schon der Religionslehrer in der Schule hat immer gesagt, das darf man nicht alles so wörtlich nehmen und das muss man nicht alles so. Und ja, Jesus auferstanden, er lebt so in den Gedanken und Herzen seiner Nachfolger. Aber das ist alles mehr bildlich gemeint. Ich habe in der Anfangszeit in der christlichen Buchhandlung ein Buch eines eigentlich bekannten christlichen Verlages in die Hand bekommen. Da kam nicht mehr so die Neuerscheinung. Da war ein Bibelkommentar, eine Auslegung zum ersten Buch Mose. Ich konnte natürlich nicht alle Neuerscheinungen selber durchlesen. Aber das hat mich schon interessiert, was da drin steht. Das ist ja manches so, für manche sehr fragwürdig oder umstritten. Und ich habe da mal reingelesen und damals waren die Haare noch dichter, aber sie standen dann ziemlich senkrecht nach oben. Da stand also wirklich drin, es gab weder einen historischen Adam, noch einen Kain, noch einen Abel, noch einen Abraham. Und immer wieder so Sätze wie alles alte jüdische Sagen und Legenden und so weiter. Dann habe ich mich hingesetzt und habe einen Brief geschrieben an diesen Verlag, an den Verlagsleiter. Und ich habe in diesem Brief dann auch geschrieben, ich halte es hier mit dem Apostel Paulus, der in Apostelgeschichte 23 in einem Verhör bekannt hat. Ich stehe hier, weil ich angeklagt bin und ich bin angeklagt, weil ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Im Gesetz, das war Hebräisch, Torah und das sind die 5 Bücher Mose. Also dieser Mann, Paulus, und es war jetzt keiner irgendwo aus einem Dorf, so, der kaum die Volksschule absolviert hat, sondern einer, der studiert hat, ein kluger, gebildeter Mann und der sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht in den 5 Büchern Mose über die Schöpfung, über die Sintflut und die Arche, über den Abraham und die Entstehung des Volkes Israel, über die Josefsgeschichte, über Mose, über den Auszug aus Ägypten. All das steht in diesen Mosebüchern. Paulus sagte, ich glaube, dass dem wirklich so ist. Für manche sind es große Steine, die ihrem Zugang zu Jesus im Weg stehen. Was sind deine Steine, die vielleicht im Weg stehen? Bei manchen sind es aber auch ganz andere Dinge. Vielleicht gar nicht so sehr Kopfprobleme, Verstandesprobleme. Vielleicht stehen andere Steine zwischen dir und Jesus. Ach, wie viele junge Leute damals bei uns in unserem christlichen Jugendkreis, die sind eine Zeit lang mit Jesus gegangen, aber dann vielleicht durch irgendeine Verbindung, durch eine Freundschaft, durch anderen Umgang, waren plötzlich Steine im Weg. Ich war mal zu Gast in einem christlichen Jugendkreis zum ersten Mal, habe die Leute vorher noch nie gesehen und man saß im Kreis, ein großer Stuhlkreis gebildet. Und da saß ich und habe ich mich einmal in der Runde umgeschaut und habe gesagt, Leute, ich ahne, dass ihr entweder ein großes Problem schon habt oder spätestens in wenigen Jahren haben werdet. Denn ich sehe, so war es damals in diesem Jugendkreis dort, bei euch ist es vielleicht ganz anders, aber habe gesagt, ich sehe ungefähr 30 nette junge Mädchen hier in diesem Jugendkreis und 5 oder 6 Jungs. Leute, das gibt ein Problem. Das gibt ein Problem, denn die Bibel sagt, was hat der Gläubige an der Stelle zu tun mit dem, der nicht im Glauben ist? Wie viele, und ich habe wirklich viele kennengelernt, wie viele sind durch die Verbindung, durch die Freundschaft mit jemandem, der selbst nicht diesen Weg gegangen ist, vom Glauben weggekommen. Ich bin mit einer alten Frau im Gespräch gewesen und sie hat mir erzählt, ich war ein aktives, lebendiges Gotteskind und eifrig für Jesus im Jugendkreis und eigentlich hatte ich vor, Diakonisse zu werden, mein Leben in dieser Form Gott zu weihen. Und dann habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Mein Jugendkreisleiter hat damals gesagt, Martha, das ist nicht dein Weg. Aber ich habe nicht darauf gehört und wir haben geheiratet. Und sie sagte, es war eine gute Ehe. Und wir waren glücklich miteinander. Und wir waren viele Jahre verheiratet. Und jetzt vor wenigen Jahren ist mein Mann verstorben. Und soweit war alles gut. Aber das, was mir das Wichtigste war, das konnte ich mit dem Menschen, der mir im Nächsten stand, nie teilen. Er hat mich immer gehen lassen, er hat mir nie etwas in den Weg gelegt, aber er ist auch nie mitgegangen. Er war nie mit mir im Gottesdienst. Wir konnten nie miteinander, wenn unsere Kinder krank waren oder irgendeine Not war, miteinander die Hände falten und gemeinsam beten. Das war eine innere Einsamkeit, die mich immer geschmerzt hat. Welche Steine sind bei mir, bei dir im Weg? Im Weg, um mit Jesus diese enge Verbindung zu haben. Welche Steine sind es, wenn du ganz alleine bist? Wenn du manchmal frustriert bist vom Leben, vom Alltag und du siehst, andere sind attraktiver und besser als ich und andere haben eine Freundin, einen Freund und du sitzt allein in deinem Zimmer. Welche Filme, welche Bilder ziehe ich mir herein? Mit was beschäftige ich mich? Leute, es gibt viele Steine, die im Weg sein können. Und viele dieser Steine, die sind uns eine Nummer zu groß, als dass wir sie selbst wegschaffen könnten. Die Frauen wussten, wir können den Stein nicht wegrollen. Aber der Herr hat eingegriffen. Ich möchte uns einladen, vielleicht an diesem Ostersonntag, vielleicht in einer stillen Stunde heute Abend ganz für dich allein, zum Kreuz zu kommen und sagen, Herr Jesus, da steht etwas im Weg. Eigentlich möchte und eigentlich sollte ich dir von ganzem Herzen nachfolgen. Aber da ist dieses oder jenes, was mich abhält oder abgebracht hat, weggelenkt hat von diesem guten Weg. Herr Jesus, wälze du diesen Stein weg. Mach du den Weg wieder frei, dass ich dem Auferstandenen begegnen kann. Jesus hat diesen Frauen gesagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Sucht nicht am falschen Platz. Nicht in 1000 Büchern, nicht in allen möglichen Studien, die durchaus wertvoll sein können. Und es ist auch gut, sich mal auseinanderzusetzen, auch mit dem, was andere denken oder glauben, um hier antworten zu können. Aber nicht in diesen vielen Studien und nicht in allen möglichen Orten und Plätzen werde ich die Antwort finden. Das, was mein Herz wirklich berühren kann und meinem Leben Halt und Sinn gibt, das ist die Begegnung mit dem Auferstandenen selbst. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Lasst uns nicht am falschen Platz suchen. Josef und Arimathea, ein heimlicher Jünger. Wenn du auch so ein halbherziger heimlicher Jünger noch bist. Denk mir auch dran, was Jesus in der Offenbarung gesagt hat. Ein ernstes Wort, er sagt, und vielleicht passend auch zu dem Josef: Ach, dass du doch kalt oder warm wärst. Kalt oder heiß, ganz oder gar nicht. Oder wie es Elia mal ausgedrückt hat, warum hing der auf beiden Seiten, warum wollte er auf beiden Seiten mitspielen? Ach, dass du heiß oder kalt wärst, aber weil du so halbherzig bist, so lauwarm bist, sagt Jesus. Und dann kommt dieses eigentlich ganz harte Wort: Darum werde ich dich ausspucken. Damit kann ich nichts anfangen. Jesus sagt, dass, ich drücke es mit eigenen Worten aus, das macht mir Brechreiz. Einer, der so auf beiden Seiten dabei sein will. Ostern ist für mich neu eine Einladung zu sagen, ganz oder gar nicht. Ich möchte dem Lebendigen, dem Auferstandenen begegnen. Vielleicht gerade heute wieder neu. Und das Alte weglesen, das Halbherzige, das heimliche Jüngersein. Ich möchte ganz und offen und klar auf deiner Seite stehen. Amen.